Verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend in unserer Vortragsreihe im Studium Generale. Die Vortragsreihe hat dieses Semester, wie Sie wissen, den Titel Bildung, wozu, was, wie. Ich freue mich, dass es jetzt heute Publikum anzieht. Das liegt wahrscheinlich an der Prominenz unseres Referenten, Herrn Professor Wörz, den werde ich nachher noch vorstellen. Vielleicht zur Information, diejenigen, die heute das erste Mal da sind, das macht nichts, wenn Sie die vorherigen Vorträge nicht gehört haben. Sie können jederzeit zwischendrin einsteigen, die Vorträge sind immer in sich abgeschlossen. Natürlich kriegen Sie, wenn Sie mehr hören, ein umfassenderes Bild, aber Sie können auch jeden einzelnen Vortrag für sich nehmen. Wir haben uns in den letzten Wochen hier einiges erzählen lassen, hatten anfänglich mehr einen allgemeinen Einstieg in das Thema Bildung, was versteht man unter Bildung, was zählt dazu, was nicht, wie muss man diesen Begriff fassen und was ist Bildung und was ist Ausbildung und was hat es beispielsweise auch mit dem Ort zu tun, an dem wir uns befinden, einer Hochschule, worauf ist dort Wert zu legen, geht es hier um Ausbildung, geht es hier um Bildung, all solche Fragen wurden schon diskutiert, wir hatten mindestens ein Vortrag, der sich der ganzen Sache auch philosophisch genähert hat und sehr persönlich genähert hat. Da war die Lebensaufgabe Bildung hinterfragt worden. Und letztes Mal hatten wir einen sehr pragmatischen Zugang. Da wurde das Stichwort Coaching aufgegriffen und geschaut, ob wir mit dem ja doch recht populären Begriff vielleicht auch was in Sachen Bildung verbinden können. Heute haben wir zu Gast Professor Dr. Michael Wörz. Und er wird über Bildung und Nachhaltigkeit uns heute seine Gedanken vorstellen, über nachhaltige Bildung. Was müssen wir über den Referenten wissen? Ich gehe mal ein kleines Stück zurück. Diese Vortragsreihen im Studium Generale gibt es jetzt, glaube ich, in ihrer 10. oder 11. Folge. Wir haben also jetzt seit, bis auf das letzte Semester, da war ich im Fortbildungssemester, aber 5,5 Jahre, glaube ich, machen wir jetzt montagsabends solche Veranstaltungen hier. Anfänglich, wenn man so etwas initiieren möchte, und ich wollte das damals, braucht man jemanden, der einem hilft, der das Ganze nämlich auf den Weg bringt. Und auf den Weg bringt heißt heutzutage immer, der es bezahlt. Es wurde 3 Jahre lang diese Vortragsreihen bei uns im Studium Generale finanziert vom RTWE, vom Referat für Technik und Wissenschaftsethik an den baden-württembergischen Fachhochschulen. Das ist eine Landeseinrichtung, die dafür sorgt und dabei hilft, dass Fragen der Ethik und alles, was dazugehört, an den Fachhochschulen des Landes Baden-Württemberg zum Thema wird. Dass Vortragsreihen entstehen oder Seminare, Lehrveranstaltungen, Tagungen, was auch immer. Und dieses RTWE hat also 3 Jahre lang diese Vortragsreihen finanziert. Und heute haben wir den Leiter des RTWE zu Gast, nämlich Michael Wörz. Er hat also dafür gesorgt, dass an dieser Hochschule so etwas hat entstehen können. Mittlerweile wird diese Vortragsreihe aus den Studiengebühren finanziert, also ihren Beiträgen, aber gleichwohl die Anschubfinanzierung kam 3 Jahre lang vom RTWE. Ohne das hätten wir, glaube ich, den Schwung nicht nehmen können, solch eine Veranstaltungsreihe an unserer Hochschule aufzubauen. Also ganz herzlichen Dank schon mal dafür. Ja, Michael Wörz hat gleich 2-mal studiert. Sie sehen, der kann von Bildung gar nicht genug kriegen, der gute Mann. Er hat zuerst, wie Sie auch, an einer Fachhochschule studiert und ist Bauingenieur geworden. Ich glaube, die Ingenieurswelt hat ihn tätig nicht allzu lange erlebt, wenn ich das richtig beurteile. 8 Jahre doch, Potsdonner. Also 8 Jahre lang hat da jemand es geschafft, als Ingenieur die Welt zu beglücken und seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Potsdonner und Potsblitz, das ist doch was. Also das steht Ihnen allen noch bevor. Herr Wörz hat aber nicht nur in Anführungszeichen Bauingenieurwesen studiert, sondern er hat danach ein Studium an der Uni begonnen, an den Unis Stuttgart und Tübingen, hat er studiert Philosophie und Pädagogik. Und er hat mich vorher nochmal ermahnt, dass ich die Pädagogik nicht unterschlage, weil ich normalerweise an ihn immer in philosophischen Zusammenhängen denke. dass er Pädagogik studiert hat, hat natürlich auch wieder was mit seinem Vortragsthema heute zu tun und unserer Reihe selbst. Also, wir haben einen multiqualifizierten Referenten heute zu Gast. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Michael Wirz.
So, vielen Dank, Herr Kollege Friedrich, für die einleitenden Vorbemerkungen. Vielen Dank, dass ich in der Reihe immer noch willkommen bin, auch wenn sie nicht mehr von meinem Referat, das heißt von der Landesregierung, finanziert wird. Jetzt aus ihren Studiengebühren, das heißt, jetzt muss ich mich richtig bewähren. Vorher konnte ich mich aufführen, wie ich wollte. Jetzt muss man fragen, hat es sich denn gelohnt? Die Ermahnung, auf den Pädagogen noch hinzuweisen, war eher eine besondere Erlaubnis, weil ich das eher unterschlage, weil Pädagogik unter den Wissenschaften, würde ich mal sagen, vergleichsweise auf schwankendem Boden steht. Und das ist nicht immer eine Auszeichnung für einen, der auf Präzision Wert legt. Aber ich dachte, wenn nun mal das Thema Bildung dran ist und ich eingeladen werde und sage, da könnte ich mal wieder nachschauen, ob ich da noch aus diesen Zeiten noch ein bisschen was zusammenbekomme, ist das natürlich ein Anlass. Also ich bin froh, dass ich wieder mal in Konstanz bin, denn diese Hochschule hat es ja immerhin geschafft, und das ist für mich immer ein Erfolgskriterium, wenn eine experimentelle Veranstaltung, die erstmal über mein Programm finanziert wird, dann so gut läuft, dass sowohl die Studenten, die Kollegen oder auch die Hochschule sagt, jetzt übernehmen wir es in unsere eigene Verantwortung und auch auf den eigenen Geldbeutel. Umsonst nimmt man schon gern mal was mit, aber wenn es dann auch selber übernommen wird, das zeigt dann schon, dass die Hochschule auf so ein Studium Generale oder auf solche Formate einen Wert legt. Es gibt hier ja mittlerweile auch in Nachhaltigkeitsschwerpunkte einen Nachhaltigkeitsrat, einen Nachhaltigkeitsreferenten und Nachhaltigkeitsbeauftragte. Also das Thema nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development, ist hier an der Hochschule im Vergleich der 20 Fachhochschulen mit an führender Stelle. Und mein Thema ist nun Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich habe gehört, was Sie schon gemacht haben in Bezug auf Bildung, und mein Schwerpunkt zielt nun auf diesen Punkt selber. Der Vortrag ist eingeteilt in zwei große und stilistisch verschiedene Teile. Das eine wäre die Entwicklung eines Konzepts einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, die ich im Bogen durch die Geschichte der Bildung vor Ihnen aufspanne. Und im zweiten Teil will ich Sie einen Einblick geben lassen, wie ich diese Bildung für nachhaltige Entwicklung für die Fachhochschulen des Landes Baden-Württemberg als ein Online-Seminar mit etwa 600 Studierenden organisiere. Und das ist ein pädagogisches Konzept, das nun einige Vorstellungen von dem, was hier entwickelt wird, aufnimmt. Also das ist dann auch etwas, wo Sie möglicherweise sich sagen danach, da könnte man mitmachen. Also das zeigt dann auch den Punkt, ob man selber sieht, wie hier eine Theorie, eine Überlegung umgesetzt worden ist in eine Praxis. Bevor ich richtig loslege, noch ein kurzer Soundcheck. Ist der Ton so, dass er angenehm ist, oder ist er eher laut? Ist es okay so? Gut. Ich höre mich selten so laut und denke, ich schreie da ein bisschen. Ich versuche mal, dafür extra ein bisschen die Luft rauszunehmen. Okay, die Leitthese, mit denen ich durch den ersten Teil gehe, wäre, dass das, was jeweils als Bildung aufgefasst wird, und Sie können so viele Bücher sich besorgen, und es gibt sehr viele verschiedene Bildungskonzepte, das, was als Bildung jeweils aufgefasst wird, ist abhängig von dem Bild der Welt, das der Autor hat, von dem Bild des Menschen und von dem Bild der Gesellschaft. Und zwar immer in doppelter Hinsicht, wie sie ist, die Welt, der Mensch, die Gesellschaft, und vor allen Dingen, wie sie sein soll. Und von dieser Differenz her, jemand ist so, ein Säugling, und soll ein erwachsener Mensch werden, dieses Sein-Sollen-Differenz markiert einen Weg, den man in der Regel als Weg der Bildung konzipiert. Ja, und diese Lernziele und diese Ausgangspunkte sind nun extrem abhängig davon, welche Grundannahmen über die Wirklichkeit hier man hat. Ich will also einen Bogen von der Antike übers Mittelalter, die Neuzeit bis zur Gegenwart spannen, aber nicht etwa gewissermaßen, um hier eine Art Bildungshuberei zu betreiben, sondern ihnen zu zeigen, dass diese Vorstellungen in der Reihe der Geschichte heute alle noch wirksam sind. Und sie diese Vorstellung wiedererkennen, wenn manche argumentieren. Also, ich will sie Ihnen zeigen als Konzepte, die heute noch präsent sind. Dann dient aber auch die Rekonstruktion dieser Hintergründe der Fähigkeit, dass Sie diese Bildungskonzepte selbst beurteilen können. Ja, wir Philosophen sind ja nicht so gut zu sagen, da geht's lang, sondern wenn einer so fragt, sagt der Philosoph immer, ich rate dir Folgendes zu überlegen, bevor du wissen willst, wo es lang geht. Ja, also es ist immer so eine Art Rückpass, den diese Philosophen spielen. Das liegt daran, dass sie selbst nichts wissen, nicht? Und immer nur überlegen können, aber wenigstens wissen, dass sie nichts wissen. Wie Sokrates. Und schließlich habe ich vor, diese Position in so eine Reihe zu bringen, dass man sie mit den Worten Hegels diese Verschiedenartigkeiten der Bildungskonzepte aufheben kann. Das schwäbische Aufheben hat diese dreifache Bedeutung, wie in der Dialektik Hegels, wenn man sagt, hebt es mal auf, na, zum Beispiel eine Regel an der Hochschule, die soll nicht mehr gelten, ist Aufheben im Sinne von Negation. Also so geht es nicht. Das heben wir auf, machen wir nicht mehr. Die zweite Bedeutung wäre, man hebt es auf im Sinne von, wirf es nicht weg, also bewahre es auf. Denkt dran, dass es das mal gab und denkt dran, da war auch mal was Gutes dabei, nicht alles, aber das bewahren wir auf, vergessen es nicht. Und drittens, aufheben im Sinne von unten nach oben, auf eine höhere Ebene eben. Ja, also das wäre gewissermaßen die Methodik, die ein bisschen dahinter steckt, mit denen ich nun diesen Spaziergang wie ein Schmetterling so leicht und oberflächlich mit Ihnen durch diese Geschichte gehe, bis ich so im 21. Jahrhundert ankomme und Ihnen auch ein konkretes Beispiel präsentieren kann. Die Antike, und ich rede jetzt immer vom mitteleuropäischen Kontext, nicht von Afrika, von Asien, sondern die Antike des Mitteleuropa, also Griechenland, Athen, hat die Welt als einen Kosmos gedacht, also als eine natürliche Ordnung, die durch einen Logos, durch Gesetze geordnet ist. Das war die Hintergrundannahme. Und es ging darum, wenn die Menschen diese Wirklichkeit erfassen wollten, haben sie Philosophie betrieben und alles, was hier an kleinen Differenzierungen bereits schon kam. Theoretische Philosophie kümmerte sich um die Natur und die Naturgesetze, die praktische Philosophie um die Angelegenheiten des Menschen, um die menschliche Praxis. Hier ist das Triplett hier schon mehrfach vorgetragen. Sokrates hat es versucht, in Form des Dialogs herauszufinden, was man tun soll oder wie die Wirklichkeit beschaffen ist. Platon hat eine Akademie gegründet, also eine erste Hochschule, bei der man Zugangsberechtigung brauchte und er hat dort Logik trainiert, Mathematik. Ohne das durfte man gar nicht reingehen, hat auf Vernunft gesetzt, auf Rationalität und Logik und das Trainieren des Logos. Und Aristoteles, der Sohn eines Arztes und Politiker, Naturforscher, der ist in die Welt hinausgesegelt, zum Teil unfreiwillig und hat sie kennengelernt, also er hat auf Erfahrung gesetzt und hat sie logisch geordnet. Also bei allen Dialog, Logik, logische Ordnung, überall der Logos als Leitfaden der Organisation von Wirklichkeit, wie sie damals sich den Augen gezeigt hat. Der Garant für die Angemessenheit, also für die Wahrheit der Erkenntnisse, die diese Philosophen hatten oder die ganzen Denker, die unter diesem Rubrum zusammengefasst werden, war, dass der Logos der Wirklichkeit, also das Gesetz, wie Goethe sagte, das, was die Welt im Innersten zusammenhält, dieser Logos, zugleich der Logos des Denkens war. Also das heißt, die gleiche Struktur, die man denken kann, ist auch in den Dingen verborgen und deshalb garantiert das die Übereinkunft und die Übereinstimmung und auch diesen Optimismus, dass man das schaffen kann. Der Mensch selber wurde konzipiert als ein Zoon Logon Echon, also ein vernunftbegabtes Lebewesen, ein Animal Rationale. Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Lebewesen, also ein Lebewesen wie alle anderen auch mit dem Spezifikum vernunftbegabt. Begabt heißt aber, auch noch heute, man kann es noch nicht. Wer begabt ist, kann noch nichts. Erst wenn einer seine Begabung trainiert und ausarbeitet, kann er diese Vernunft, diese Rationalität ausbilden. Und der Weg dazu war die Erziehung zum Denken, zur höchsten Tugend, dem selbstständigen Denken. Und derjenige, damals in der Sklavengesellschaft, in des griechischen Athen, der Sklave, der die Kinder zu einem Ort brachte, an dem Muße herrschte, Schole, heißt, davon kommt unser Begriff Schule her, ein Ort der Muße, wie man sich früher war, heute irgendwie anders konzipiert, Hochschule, Hochmuße, wird auch nicht so passen, können wir nachher testen. Also diese Sklaven, die diesen Job hatten, die Kleinkinder an der Hand zu fassen, dass sie nicht vom Wege abkamen und bis zur Schule begleitet und dort wieder abgeholt haben, das war der Paidagogos, aus dem wurde der Pädagoge. Ja? Der Pädagoge ist der speziell darauf abgerichtet wurde, die noch nicht vernünftigen, aber Vernunftbegabten zur Vernunft zu führen. Ja? Das ist irgendwann mal professionalisiert worden, die Sklavenarbeit wurde aufgehoben, es wurde der Lehrer erfunden. Aber wir erleben das gelegentlich, ich bin mit einer Lehrerin verheiratet, die gelegentlich auch über Sklavenarbeit klagt. Das Ziel war, für jeden Menschen, der genauso als Kosmos gedacht wird, als eine Art von Ordnung, gewissermaßen diese Ordnung zu erkennen, also die eigene Begabung zu erkennen, mit dem Ziel, diese auszubilden und damit ein gutes, gelingendes und das heißt glückliches Leben zu führen. Das war das Bildungsziel, ein glückliches Leben führen. Und wenn Sie wissen wollen, was muss ich denn tun, um glücklich zu werden, ganz einfach Aristoteles lesen, entdecke deine Begabungen, trainiere sie, bilde sie aus und wenn du mehrere davon hast, mehrere, und dann suche den Ort in der Welt, an dem diese Begabung gebraucht wird, damit du sie tun kannst. Denn nach seiner Auffassung war, wer in seiner Begabung tätig ist, wenn er das tut, was er am besten kann, wofür er am besten begabt ist, hat er ein glückliches Leben. So hat Aristoteles das Glück definiert als eine Tätigkeit. Und das Ziel für die Gesellschaft war, dass die Menschen diese Stellen ausfüllen mit ihren spezifischen Begabungen, die so aufeinander abgestimmt sind, dass es ein funktionierendes Gemeinwesen gab. Und das Kriterium für das Funktionieren des Gemeinwesens war, wenn wiederum es so organisiert war, dass jeder Einzelne seine Begabung entdecken und realisieren konnte. Also auch ein wechselseitiges Bedingungsverhältnis. Ja? Also Bildung hatte die Funktion, den einzelnen Menschen zu einem gelingenden Leben zu führen und die Gemeinschaft mit Menschen auszustatten, die, das ist die zweite Definition des Menschen, etwas, weil der Mensch etwas zu seinem Leben braucht, er kann nicht alleine sein, er ist ein Zoon Politikon, ein soziales Lebewesen. Also ein Mensch braucht also auch Achtung und soziale Verhältnisse, um leben zu können und auch als Mensch leben zu können. Diese beiden Dinge haben dann den Menschen zu Menschen gemacht. Das hat ziemlich lange gehalten und ist erst 1000 Jahre später, also natürlich hat sich das sehr verstreut, das ist jetzt sehr holzschnittartig, war das nächste große Paradigma der Bildung, war das die Zeit des Mittelalters, eine Zeit von etwa 500 bis 1500 Jahren, in dem eine bestimmte Religion in Mitteleuropa dominierend war, das Christentum. Und jetzt wurde die Welt nicht mehr gedacht als von Natur aus mit einer bestimmten Ordnung bestehend, sondern von einem Gott geschaffen. Von einem Gott geschaffene Welt. Das Problem war nur, dass diese Welt, wie man es eigentlich erwarten könnte, wenn es schon ein Gott geschaffen hat, dass sie keineswegs perfekt war, sondern geradezu voll, ja übervoll von Übeln. Also etwa Krankheiten, Armut, Arbeiten von morgens bis abends, Hunger, Abhängigkeiten, Unfreiheiten, alles das. Aber dafür gab es Antworten. Klar, der Mensch ist ein Sünder und selbst wenn er nichts ausgefressen hätte und gegen die Gebote verstoßen hätte, so hat er durch die Erbsünde sich eingefangen, also die Vertreibung aus dem Paradies und die Welt und alle Anstrengungen und die Übel dieser Welt, Das sind die Strafe dafür, aber auch seine Bewährung. Also die Übel der Welt und auch das Leid im eigenen Körper bekam einen Sinn, weil man hier sich in seinem Glauben bewähren konnte und nicht sich kleinkriegen ließ und trotzdem auf diesen Gott, auf diesen gütigen Gott vertraut hat. In Bezug auf die Welt gab es eine Formel, die Voraussetzung ist dann für den Bildungsbegriff dieses Mittelalters. Und zwar, diese Welt ist nicht einfach, naja, in einem beschädigten Zustand und eine Strafe Gottes, sondern sie hat die Aussicht, eine bessere Welt zu werden. Dieser Welt liegt ein Heilsplan zugrunde, eine Entelechie, ein Heilsplan, die zu einem Ziel führt, die verschiedene Formeln bekommt, ein Reich Gottes auf Erden oder, wenn es nicht hier auf der Erde ist, so dann im Jenseits. Aber das Entscheidende war, dass jeder einzelne Mensch an seiner Stelle zu diesem Heilsplan beitragen konnte, etwa dadurch, dass er sehr gehorsam war und das getan hat, was diejenigen wollten, die sich auf diesen Heilsplan verstanden. Also etwa die Kirchenväter und die Kirchenpriester und die jedenfalls dieser Klerus. Und diese Entwicklung, die hier zugrunde gelegt wäre, war gewissermaßen, dass die Welt, wenigstens dass die Hoffnungsprojektion, eine Entwicklung vor sich hat, aber nicht aus sich heraus, sondern aufgrund eines Heilsplans, der erfüllt wird, wenn jeder mitarbeitet und ein gottesfürchtiges Leben führt. Die Gesellschaft, das Bild, das damals vorherrschte, war das einer sogenannten hierarchisch differenzierten Gesellschaft. Sie kennen diese Symbolik meistens einer Pyramide, bei der eine Spitze oben ist, nämlich Papst und Kaiser, darunter Adel und Klerus, wieder darunter die ganzen verschiedenen Zünfte, also die Handwerker, die Ritter und ganz unten die Arbeiter, die Mittellosen, die Kranken, die Vagabunden, also von oben nach unten differenziert. Es gibt verschiedene Schichten und die Bildung hatte die Funktion, die Menschen, die in einer Schicht geboren wurden, genau für das Leben in dieser Schicht vorzubereiten. Ja? Also es war völlig undankbar, dass dann ein Adeliger so ausgebildet wurde, dass er auch die Landwirtschaft ausüben konnte oder umgekehrt, sondern der Sohn eines Bauers wurde wieder Bauer, eines Händlers ein Händler und ein Adeliger blieb ein Adeliger und hat so auch geheiratet. Also die Bildung hat gewissermaßen schichtspezifische Unterschiede gehabt. Und natürlich, ganz wichtig, die Bildung zielte im Fundament darauf ab, dass aus dem Tier Mensch ein gottesfürchtiger, gläubiger Mensch wurde. Denn nur durch seine Gottesbezüglichkeit wurde der Mensch erst zum Mensch. Ja? Also eine Bildung, die darauf verzichtet hätte, wäre gar keine menschliche Bildung gewesen, sondern die Auffassung war, der Mensch unterscheidet sich vom Tier jetzt nicht primär durch die Vernunft, wie das noch war bei den Griechen, sondern er unterscheidet sich von den Tieren dadurch, dass er in der Lage ist, an einen Gott zu glauben. Ein speziellen in diesem Fall, aber noch heute haben Sie diese Figur. Jetzt, wenn Sie in den Nachrichten mithören, dass es natürlich viele Länder gibt, die immer noch primär von einer Religion dämoniert sind. Und dass diese Menschen, die da so sozialisiert sind, große Mühe haben, mit uns in Kontakt zu treten, weil sie uns ganz schwer nur als Menschen anerkennen können, wenn wir nicht sagen, wir glauben auch an einen Gott, zwar an einen anderen als ihr, aber überhaupt nicht zu glauben ist auch noch heute, übrigens für die Mehrheit der Menschen. Wir sind gewissermaßen eine Minderheit, die glaubt, sie könnte sich auf Rationalität und Vernunft verlassen, dass wir da ein großes Anerkennungsproblem haben. Also Bildungsziel war die Bekehrung vom sündigen irdischen Leben, Bekehrung, also eine Umkehr meistens, und Hinwendung zu einem Gott. Ziel, gottesfürchtiges, gehorsamer Mensch und Unterstützung des Heilplans. Ja? Und überall, wo Sie, wenn Sie jetzt in der Welt irgendwo hinkommen, können Sie sehen, die Taliban-Ausbildung läuft so, gottesfürchtiges Leben und Mitarbeit am göttlichen Heilsplan. Und Sie verstehen natürlich die Aktionen, die durchgeführt werden, als ein Beitrag zur Realisierung eines Gottesstaates oder eines von Gott dem dominierten Lebens. Das teilen wir heute nicht so und das hat auch Konsequenzen. Wir springen in die nächsten 500 Jahre und sind schon fast vor der Gegenwart. Wir kommen in die Neuzeit, in das Zeitalter von 1500 bis 19. Jahrhundert. Das beginnt mit einem Kollaps dieser mittelalterlichen Welt- und Menschenbilder. Religionskriege irritieren die Menschen. Wie kann man in den Krieg ziehen, wo man da doch in den Geboten liest, dass man nicht töten soll? Dass die Religion, die christlichen Religionen sogar übereinander herfallen und sich reihenweise zu Hunderttausenden töten. Die Hexenverbrennungen und natürlich solche Ereignisse wie das Erdbeben von Lissabon, wo am höchsten Feiertag, der kirchlichen Feiertag, alle Gläubigen in ihren Kathedralen und Kirchen sitzen. Es bebt die Erde und sie werden erschlagen von ihren eigenen Kirchen. Das kann man nicht mehr aushalten. Da kommen dann die ersten lauten Zweifel. Wie können wir denn noch an einen Gott glauben, der seine Gläubigen und wahrhaft und aufrecht Gläubigen in unter großen Entbehrungen errichteten Kirchen erschlägt mit diesem Material? Also viele Ereignisse, die dieses Vertrauen in den heiligen Grund, das heißt Hierarchie, hier heilig Archä Grund, dieser heilige Grund für diese gesamte Gesellschaftsordnung bricht weg. Ja? Und es ist klar, wenn das Vertrauen, dass das alles der Kontext ist, für den wir leben und für den wir bilden, wenn der wegbricht, hat Bildung plötzlich keine Aufgabe mehr oder eine andere. Ja? Also das heißt auch hier, wenn Sie das sehen, dass Menschen oder Gesellschaften doch einen heiligen Grund haben, den sie nicht tangieren und den sie fest glauben, hat das Auswirkungen auf Bildung. Und das kann man wissen und entsprechend berücksichtigen. Okay, wir haben diesen Kollaps, es bricht alles zusammen, gewissermaßen Chaos bricht aus. Es gibt aber auch Ereignisse wie die Pest, das ist was ganz Schlimmes, hat aber auch ungeheure Vorteile, historisch. Die Arbeitsplätze sind in Europa extrem knapp geworden. Die Gutsbesitzer mussten plötzlich sich bemühen darum, Arbeitskräfte für ihre Felder zu erreichen. Und das haben sie nur geschafft, indem sie die Bauern bezahlt haben. Denn sonst sind die woanders hingegangen. Damit ist die bezahlte Arbeit erfunden worden. Ja, es ist plötzlich Arbeit knapp gewesen. Ja, und es ist der Buchdruck entstanden. Plötzlich war das Monopol der Kirche aufgehoben. Jeder Mensch, der lesen konnte, konnte nun auch andere Bücher lesen, als die, die sonntags vorgelesen wurden. Also es beginnt eine Art Vielfalt und es beginnt in eine Vielfalt zu kommen im gleichzeitigen Chaos des Zusammenbruchs der bisherigen Ordnung. Es sind Figuren, die hier auftreten, zum Beispiel René Descartes, der alles bezweifelt und gerade in diesem radikalen Zweifel einen neueren sicheren Punkt gewinnt, also einen Ausgangspunkt für die Neuzeit, nämlich ich denke, also bin ich. Auch wenn ich alles bezweifle, mich selber, den Kosmos, ob es einen Gott gibt, kann ich eins nicht bezweifeln, dass ich es gerade bin, der alles bezweifelt. Also, ich habe noch einen winzigen sicheren Punkt, den man nicht bezweifeln kann, dass ich und alles andere, die Welt ist unsicher geworden. Und jetzt kriegt wieder die Bildung allmählich Aufgaben und sagt, die Bildungsgeschehen wäre dann, wie kommt man von dem sicheren Ich zur unsicheren Welt? Wie baut man da Brücken? Wie erschließt man sich die? Und die Antwort lautete, durch kleine Schritte, Methodoi, durch Methode. Die Geburtsidee der modernen Wissenschaften. Ja? Methodisches Denken, nicht mehr Offenbarungswahrheiten, sondern methodisches Denken. Also das heißt, Bildung, in die Bildung fließt dann ein, lerne methodisch zu denken, in kleinen Schritten, die nicht falsch sein können, ganz langsam. Und bis soweit es reicht, dann bist du sicher und dann wird es wieder unsicher. Ja, das ist heute unser wissenschaftliches Arbeiten. Sie müssen methodisch arbeiten, wenn Sie Bachelor-, Masterarbeiten schreiben. Ja? Der große Fels in dieser Brandung, in diesem Sturm, in diesem Chaos, heißt Immanuel Kant. Ja? Wir haben nochmal die Situation, es ist alles unsicher geworden, die ganzen Glaubenswahrheiten sind nicht mehr verlässlich. Auch alles, was man über die Welt wusste, ist unsicher geworden, weil man sich ja auf Offenbarung stützte. Ja? alles und sogar die Vielfalt der Moralen, also wie es lang gehen soll, wie wir leben wollen, worin ein gutes Leben besteht, worin einzelne Staaten leben wollen, Gemeinschaften. Eine hochgradige Verschiedenheit, also ein großes Chaos. Und es war nicht mehr möglich, irgendwo in diesem Chaos, in dieser Wirklichkeit, sei es bei Menschen, sei es in der Gesellschaft, sei es in der Welt selber, Ordnungsprinzipien zu erkennen. Ja? Und die Hintergrundannahme, die sich dann allmählich durchsetzte, war, wir haben keine Ordnung, keinen Kosmos mehr. Wir haben in Wirklichkeit ein Chaos, also das Gegenteil von Ordnung, nämlich Unordnung. Und wenn wir Menschen jetzt zum Leben Ordnung brauchen, für das Gemeinschaftsleben oder für das Einzelne, dann hilft es nichts, wenn wir nach der Ordnung suchen. Das suchen wir ewig. Sondern die Alternative ist, wenn man die Ordnung nicht mehr finden kann, weil es keine gibt, gibt es nur noch eine andere Alternative, die lautet, dann müssen wir die Ordnung selber schaffen. Wir müssen die Ordnung selber schaffen. Und wir können uns nicht auf eine Natur beziehen, wir können uns auf keinen Gott mehr beziehen, wir müssen es selber schaffen. Und der Orientierungspunkt, der dort wieder angezündet wird, ist die Wiedergeburt einer Idee. Deshalb heißt diese Zeit auch die Zeit der Renaissance, Wiedergeburt, nämlich der Idee der antiken Vernunft. Also der Fähigkeit, dass der Mensch selber denken kann, dass der Mensch aus eigenen Stücken die Wirklichkeit erkennen kann oder aus, jetzt muss man vorsichtiger sein, aus eigenen Stücken Ordnungsmuster entwerfen kann, Gesetze entwerfen kann, die er in die Natur hineinliest und dort wieder herausliest. Ja? Die Gesetze, die wir in der Natur zu erkennen glauben, sind Denkgesetze, die wir dort hineinprojizieren. Und genauso die Gesetze im Umgang der Menschen miteinander werden nicht mehr von einem Dekalog oder von einer externen Autorität gespendet, sondern man muss selber überlegen, wie man leben will. Und hier hat er nun seinen kategorischen Imperativ entwickelt als den zentralen Satz der modernen Ethik. Handle so, dass du zugleich wollen kannst, dass die Maxime deines Handelns allgemeines Gesetz werde. Also, wenn du irgendwas tun willst, überlege dir, mit welcher Maxime, also mit welchem Handlungsgrundsatz du arbeitest gerade. Und wenn dieser Handlungsgrundsatz einer ist, von dem du gerade wollen kannst, dass der auch für alle anderen Menschen gilt, dann darfst du es tun. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, wenn das nur ein eigener Vorteil ist, den ich dem anderen nicht zubilligen kann, weil ich sonst einen Nachteil hätte, dann stimmt was nicht. Das ist also der kategorische Imperativ. Und ich habe den nur illustriert, um Ihnen zu zeigen, worauf es jetzt in der Bildung ankommt. Nämlich, das Bildungsziel ist jetzt, aus einem Menschen, der nicht selber denken kann, der sich nicht selbst bestimmen kann, einen Menschen zu machen, der das kann, der sich selber bestimmen kann und nicht von Fremden bestimmen lässt, der sich selbst bestimmen kann. Und Selbstbestimmung heißt griechisch Autonomie. Also einen autonomen Menschen wäre das Ziel, also ein Mensch, der in der Lage ist, sich selbst das Gesetz seines Handelns zu geben. Das kann in der Form des kategorischen Imperativs sein, aber auch, der in der Lage ist, ein Gesetz, das es schon gibt, eine Regel zu sagen, die leuchtet mir ein, die übernehme ich. Also der in der Lage ist, eine Regel anzunehmen, sich selbst dafür zu entscheiden und nach der Regel zu handeln. Also Freiheit ist hier gedacht als etwas, nicht was man tun und lassen könnte. Das wäre überhaupt keine Freiheit. Wer denkt, frei ist man, wenn man tun und lassen kann, was man gerade will, der ist hochgradig abhängig von seinen Stimmungen, vom Wetter, von dem, was die anderen machen und so weiter. Während Kant Freiheit als etwas denkt, die Fähigkeit, nach selbstgesetzten oder selbstübernommenen Regeln zu handeln. Zum Beispiel, wenn Ihnen die Hochschule hier vorschreibt, bestimmte Dinge zu tun, das klingt jetzt nach Unfreiheit. Da Sie sich aber aus eigener Entscheidung hier eingeschrieben haben, immatrikuliert haben, haben Sie damit, ob Sie es wissen oder nicht, akzeptiert, dass die Regeln, die hier gelten, auch für Sie gelten. Ja? Und das ist so deshalb freiwillig, weil das Ihre Entscheidung ist. Und Sie können auch jederzeit ja wieder gehen. Problem wird es erst, wenn hier abgeschlossen wird. Ja? Und wenn Sie nicht gehen dürften. Die Fragestellung jetzt bei Immanuel Kant für die Bildung lautet jetzt, wenn doch das Ziel Freiheit ist, Und wir Kinder, Jugendliche und zur Verwahrlosung neigende Jugendliche einsperren müssen an Hochschulen, damit die was lernen. Also Zwang ausüben. Wie kann man durch Zwang zur Freiheit erziehen? Wie kann man durch Zwang zur Freiheit erziehen? Ja, indem man ihnen alles Mögliche zumutet, in der Hoffnung, gerade wenn sie das machen, wenn sie verschiedene Sprachen lernen müssen oder Mathematik lernen müssen, sonst dürfen sie hier nicht weitermachen, oder dies und jenes müssen, dass sie gewissermaßen in diesem Training immer selbstständiger werden und mit der Zeit in der Lage sind, immer mehr sich selbst zu bestimmen. Ja? Also höchstes Gut, Ziel, Freiheit des Menschen, Selbstbestimmung, Autonomie und Orientierungspunkt in der chaotischen Welt, die Vernunft des Menschen. Das vernunftbegabte Lebewesen in dieser Zeit, das jetzt als Menschenbild hier existiert und zunächst mal übernommen wird von der Antike, wird jetzt mit einer Variante übernommen. Man geht nicht mehr davon aus, dass die Begabungen festgelegt werden. Das gibt schon Dispositionen, keine Frage. Aber Begabungen sind auch sozial abhängig mit dem, was man an Erfahrungen aufsammelt, sondern spricht etwas vorsichtiger und allgemeiner von der Bildbarkeit des Menschen. Ja, dass der Mensch offenbar, wie Nietzsche es sagt, ein nicht festgestelltes Tier ist. Und man kann diesen Menschen zu allem Möglichen erziehen. Ja? Und das führt dann nun dazu, dass nun ein Streit ausbricht, wenn das geht, zu allem Möglichen erziehen. Ja, was sind denn dann noch die Ziele, die wir haben wollen? Ist es dann völlig freigestellt oder läuft das noch in eine Richtung? Hier in diese Zeit fällt dann auch das Humboldtsche Bildungsideal von Alexander von Humboldt ungefähr so, dass das Ziel der Bildung wäre die umfassende Bildung der Persönlichkeit. Und gemeint ist damit, dass ein Mensch, ein gebildeter Mensch nach Humboldt, zunächst mal eine Art von Selbsterkenntnis hat, dass sich dieser Mensch selber gut kennt. Das heißt, er weiß, was er kann und er weiß, was er weiß. Und er weiß auch, was er nicht kann und nicht weiß. Also er kennt auch seine Grenze. Und das gilt dann auch für die Welt. Auch dieser Gebildete hat auch eine Weltkenntnis und er ist in der Lage, frei zu entscheiden, unter welches Gesetz er sich stellen will. Das wäre das Konzept dieser Zeit, das Bildungsideal. Und da entsteht das erste Mal eine Differenz zur Ausbildung. Ja? So wie nachdem dieser hierarchische Grund aufgelöst ist, beginnen sich einzelne Felder auszudifferenzieren. Es entsteht eine eigenständige Wirtschaft oder ein eigenständiges Recht und dergleichen. Und nun werden plötzlich genau für diese speziellen Aufgaben in der Gesellschaft spezifische Fähigkeiten gebraucht. Und da muss man bestimmte Dinge wissen und bestimmte Dinge können. Und das hat mit der eigenen Person nichts mehr zu tun. Ja? Man braucht dann Leute, die Brücken bauen, Bauingenieure. Und die müssen dann in 4 Jahren so abgerichtet werden, dass die später Brücken bauen, die auch eine Weile stehen bleiben. Ja? Also wenn die nicht stehen bleiben, ist nicht so gut. Meine Brücken stehen jedenfalls noch. Aber das liegt, ich war an einer tollen Fachhochschule in Stuttgart, nicht hier. Aber ich glaube, hier kann man das auch lernen. Aber Sie sehen den Punkt. Ja? Jetzt fällt gewissermaßen das individuelle Bildungsziel und das gesellschaftliche Bildungsziel, das fällt jetzt auseinander. Die Gesellschaft braucht nicht 80 Millionen in Deutschland vollumfänglich ausgebildete Persönlichkeiten. Die wären überhaupt nicht kontrollierbar. Ja? Wäre eine ganz schreckliche Vorstellung. Ja? Sondern sie braucht in der Regel im Großen und Ganzen ausgebildete Leute, die bestimmte Funktionen übernehmen können. Ja, und dafür sind jetzt im sehr groben Schema genau die Fachhochschulen erfunden worden. Die heißen ja auch Fachhochschulen. Mittlerweile versuchen sie den Namen abzulegen und es dauert noch ein bisschen, bis sie die Fächer ablegen und auf Bildung umstellen. Aber die Veranstaltungsreihe ist ja schon mal ein Anfang. Aber nur Bildung wäre auch schlecht. Mit Bildung verdient man nämlich kein Geld. Sie verdienen ihr Geld in dieser Gesellschaft mit Fach. Ausbildung. Ja, das will man. Ja. Mit Bildung können Sie schöne Vorträge halten, wie diesen. Gibt auch kein Honorar dafür. Ja, und man kann sich bei Partys irgendwie unterhalten, wie man bei Schwanitz nachlesen kann. Gut. Okay. Fazit, Neuzeit. Die Grundstimmung dieser Zeit ist, und jetzt kommen wir an dieser Bildung von nachhaltiger Entwicklung immer näher. Wir Menschen nehmen unser Schicksal selber in die Hand. Lass es uns nicht mehr vorgeben von einem Gott oder einem Klerus oder von einer hohen Instanz, sondern wir Menschen nehmen unser Schicksal selber in die Hand. Und jeder Einzelne von Ihnen muss sein Schicksal selber in die Hand nehmen. Das ist jedenfalls die Auffassung dieser säkularen Moderne. Und wir entwickeln uns selber und wir entwickeln die Gesellschaft und wir haben dazu einen Leuchtstern, das ist das Licht der Vernunft. Und wenn wir das machen und uns arbeitsteilig organisieren, bekommen wir eine immer bessere Gesellschaft mit immer besseren Lebensbedingungen. Wir teilen also dazu die Arbeit, wir betreiben Wissenschaft, wir betreiben Recht, Politik, Wirtschaft, Kunst, Moral, Liebe, alles autonome Subsysteme, wie das später heißen wird. Und die Stimmung, Optimismus, das Ziel heißt Fortschritt und die Bedingungen sind Bildung jetzt und Ausbildung für alle. In dieser Zeit werden die Schulen erfunden, sodass jeder diese eine Ausbildung haben kann, Grundausbildung, Fachausbildung und vielleicht noch umfängliche Bildung. Das wäre das Konzept. So, jetzt kommen wir in der Gegenwart an. Das eigentlich ein Erfolgsrezept sehr lange. Fortschrittsglaube, Optimismus, wir schaffen das schon. Okay, es gibt manchmal Pannen, klappt nicht alles, aber dann reagiert man wieder, überlegt mit der Vernunft, wie man es besser machen könnte. Aber jetzt entstehen in den letzten 100 Jahren haben wir die Evolutionstheorie Charles Darwin, der plötzlich zeigt, dass Vernunft das Ergebnis einer Entwicklung ist und noch weitergehen könnte oder auch abbrechen könnte. Wir haben Nietzsches Kulturkritik erlebt, nämlich Erziehung ist das Ruinieren der Ausnahme zugunsten der Regel. Auch nicht schlecht. Also können Sie sich überlegen, das hier zutrifft. Dann schließlich die Doppelmoral des viktorianischen Zeitalters, also dass man einerseits hochvernünftig die Welt organisiert, aber eine zweite Schicht da unten mit allen Grausamkeiten, Kindesmissbräuchen ohne Ende durchgehen. Dann Sigmund Freuds Entdeckung des Unbewussten, ohnehin also der Zweifel, dass Vernunft überhaupt die Dinge noch leitet, nicht mal im Menschen. Also der Mensch ist nicht mehr Herr im eigenen Haus. Ein Schock. Dann natürlich auch jenseits der akademischen Welt die Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise, der Holocaust. Der Holocaust, das schlimmste Verbrechen, das die Menschheit je erfunden hat, organisiert vom Land der Dichter und Denker. Ja, ein Schock. Auch ein ähnlicher Schock wie nach dem Mittelalter, der das Vertrauen abbaut, dass Vernunft unsere höchste Instanz ist, dass wir uns auf Vernunft verlassen könnten. Offenbar scheint man Rahmenbedingungen zu ändern und schon legen Akademiker die Pistolen an Hinterköpfe. Nicht zu fassen, aber eine Erschütterung, aber auch Wiederaufbau, Erfindung der Vereinten Nationen, Formulierung der Menschenrechte, ein rasantes Wirtschaftswachstum durch die industrielle Revolution und den Nutzen von Energie, fossiler Energie und Kernenergie, die Hoffnung der 60er Jahre, das Programm der Aufklärung kommt nach den schlimmen Lehren der Weltkriege jetzt doch noch in sein Ziel. Ja, wir haben jetzt unendlich viel Energie, wir haben unendlich viel technische Möglichkeiten, die Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis sind überhaupt nicht in Sicht. Wir können es also schaffen, unser Schicksal selber zu bestimmen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen und jeder Einzelne von uns kann besser leben. Dieser Satz, jeder Einzelne von uns kann besser leben, der steckt, ich wette, in allen Ihren Köpfen. Sie sind hier an dieser Hochschule und nehmen alle möglichen Zumutungen und Anstrengungen, Investitionen in Kauf mit der Hoffnung, dass Sie besser leben können als vorher. Ja? Und wenn Ihnen einer sagt, damit wird es nichts, wäre möglicherweise eine starke Motivation weg. Wir können es schaffen. Und das Ziel lautet, wir müssen wachsen. Jedes Problem, das entsteht, auch Ungerechtigkeitsproblem, wird mit Wachstum beantwortet und so weiter. Und jetzt wieder der Schock dieses Erfolgsrezepts. Am Ende der 16er Jahre sind ein paar verrückte Bunte auf den Straßen, 68er Generation, machen ein bisschen Randale, haben 30 Jahre später, ne 40 sind es fast, so allmählich abgeschworen, gelten heute eher als Dinosaurier. Aber in der Zeit entstehen die ersten sachlichen Zweifel, ob dieser Wachstumsweg der richtige ist und diese Gesellschaftsform. Wir bekommen vom Club of Rome, einer Wissenschaftsvereinigung, serviert, dass das Wachstum Grenzen hat. Im Grunde keine Überraschung, wenn man weiß, dass die Welt rund ist. Weil die Welt rund ist, ist sie auch begrenzt. Wäre sie eine Fläche und immer weiter, könnte man immer mehr aus ihr herausholen. Nein, wir haben Ressourcenverknappung, Energieverknappungen, Umweltzerstörung, Umweltverschmutzung oder jetzt den Klimawandel. Ja, die Problemdiagnose der modernen Gesellschaft lautet jetzt, diese Entwicklung, die man jetzt von der Neuzeit hat, versucht zu starten und immer steiler anzusteigen und immer mehr Menschen ein immer ein längeres Leben, ein angenehmeres Leben, ein gesünderes und ein teureres Leben zu ermöglichen, dass diese Entwicklung droht abzubrechen. Diese Entwicklung droht abzubrechen. Und weil sie, und jetzt könnte man streiten, ja, ist es wirklich so? Ist es wirklich so schlimm? Immerhin hat 1972 die erste UNO-Konferenz zu diesem Thema stattgefunden und hat alle Mandatsträger dieser Länder an einen Tisch gebracht. Und dann haben sie, 1972 haben sie alle anerkannt, dass wir dieses Problem haben. 1972. Alle 10 Jahre gibt es so einen großen UNO-Umweltkongress, 82, 92 Rio de Janeiro. Und 1987 gab es hier einen Durchbruch, nämlich mit der sogenannten Bund-Land-Kommission, die diesem Programm nun den Namen gegeben haben. Na, die Lösungsformel lautet für eine Entwicklung, die abzubrechen droht, ganz einfach: Wir wollen eine Entwicklung, die weitergeht. Und das heißt eine nachhaltige Entwicklung. Das heißt, wie müssen wir jetzt, das lautet jetzt die Aufgabenstellung, wie müssen wir jetzt die Entwicklung unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und die Entwicklung jedes Einzelnen von Ihnen organisieren, dass diese Entwicklung nicht abbricht, sondern weitergeht. Ja? Also das heißt, Entwicklung soll immer noch sein, aber halt nicht mehr so. Mit so viel Energie, mit so viel Umweltverschmutzung, mit so viel anthropogenen Klimagasen und, und. Jetzt kommt eine ganze Latte von inhaltlichen Dingen. Ja? So, und jetzt, ja, diese Definition der nachhaltigen Entwicklung kann ich nachher noch vielleicht auflegen und Ihnen noch zeigen. Halten Sie erstmal den Grundgedanken fest. Der ist ganz schlicht. Nachhaltige Entwicklung ist der Wunsch, die Entwicklung fortzusetzen, so dass sie nicht abbricht. Und die Diagnose lautet, wenn wir aber so weitermachen wie bisher, wird sie abbrechen. Nicht für alle 7 Milliarden Menschen, aber für viele und in der Tendenz für immer mehr wird sie abbrechen. Und diejenigen, für die sie nicht abbrechen, das werden immer weniger. Und diese Balance, wenn die nicht gewährleistet ist, würden wir auf sehr unfriedliche Zeiten zusteuern. Und nun gibt es hier zwei Antworten darauf, wie man darauf reagiert. Die eine ist, ich apostrophiere Sie mal mit dem Namen Jürgen Habermas. Er hat die Vorstellung, das ist noch ein Denker der alten Schule der Vernunft, Philosophie, lautet, die Gesellschaft besteht aus Menschen. Und wenn wir wollen, dass die Gesellschaft anders mit dem Problem der Entwicklung umgeht, müssen wir die Menschen anders bilden, dass sie anders motiviert sind, dass sie nachhaltige Lebensstile pflegen, dass sie nachhaltig einkaufen, dass sie weniger Energie verbrauchen. Also gewissermaßen die darauf setzen, dass ihre Bewusstseine mit Hilfe von Bildungsveranstaltungen so verändert werden, dass sie ihr Handeln auf dieses Problem einstellen und ihren Beitrag leisten. Das sehen Sie, das ist noch ganz in dem Schema der Aufklärung gestrickt. Wir haben ein großes Ziel oder hier ein großes Problem oder ein Ziel, das Problem zu überwinden. Da muss jeder seinen Beitrag leisten und wir müssen halt überlegen, worin der besteht und dazu haben wir unsere Vernunft, unsere Wissenschaft und alles. Also das wäre das eine Konzept. Die meisten Bücher, die geschrieben werden zur Bildung von nachhaltiger Entwicklung, folgen diesem Konzept. Ja? Und die Hoffnung besteht auch darin, dass wenn Sie in Ihre Berufe sind, nehmen wir mal an, Sie sind hier Feuer und Flamme als Betriebswirt, tolle Ideen, will ich auch mal einen Beitrag dazu leisten und Ihr Schicksal spielt Sie in eine Bank, im Investmentbereich, ja? Und dann tun Sie immer, bevor Sie an der Börse Ihren neuen Warentermingeschäft einfädeln, doch kurz nochmal kategorischer Imperativ, wie war das jetzt nochmal, und checken das nochmal gegen und plötzlich fehlt Ihnen eine Zehntelsekunde und Sie machen das Geschäft nicht. Der Punkt ist, und das ist, wenn man das als, sieht als Problem, egal wie Ihre Bewusstseine gestrickt wären, werden Ihnen Ihre Berufe möglicherweise ganz andere Bedingungen diktieren, also die Hoffnung, dass wenn dann eine neue Generation von Menschen in die Banken kommt, an die Börse oder in die Unternehmen, dass die dann, weil die davon überzeugt sind von dieser Idee, die Unternehmen anders führen, die Transaktionen anders machen, alles das. Ja, das kann man hoffen und so bilden. Man kann aber aus der Geschichte lernen, dass das schon mehrfach versucht wurde. Beispiel ehemalige DDR oder ja, ehemalige DDR, nehmen wir als Beispiel. Große Hoffnungen in Bildung, wie erziehen den neuen Menschen, den sozialistischen Menschen. Ja, vom Kindergarten, von Anfang an. Und wenn Sie noch die Bilder in Erinnerung haben, die als in Polen der Zaun, nicht in Polen, sondern in Ungarn der Zaun durchgeschnitten wurde und Menschen geflüchtet sind in den Westen, da hat man zunächst mal sehen können, dass das nicht von kleinen Kindern bis alten Menschen war, so wie auf der Flucht, weil Krieg ist oder so, wo alles irgendwie unterwegs ist. Nein, es war eine ganz bestimmte Generation. Es waren die 30- bis 40-Jährigen, genau die, die so erzogen wurden. Die sind alle geflüchtet. Also die Vorstellung, man könnte einen Menschen durch Bildung so formatieren, dass er ein Ziel so fest hat, dass er das auch unter allen gesellschaftlichen Bedingungen durchsetzt und seinen Teil liefert, die ist schon mehrfach in der Geschichte enttäuscht worden. Deshalb setze ich nicht auf diese Option. Ja? Natürlich setze ich auf diese Option als Lehrer und Pädagoge, solange Sie hier ein paar Jahre an der Hochschule sind und durch solche Bildungsveranstaltungen oder thematischen Veranstaltungen Sie auf Probleme hingewiesen werden und auch ein Interesse erzeugt werden, die dazu führen, dass Sie vielleicht diese Texte lesen und sich mit Literatur befassen und den wissenschaftlichen Studien zu diesem Problem und so weiter. Ja? Aber ich würde nicht glauben, dass das reichen würde, dass Sie das alles in Ihren Berufen dann durchsetzen könnten. Ja, man kann Firmen finden, klar, die auf diesen Trip investieren und auch einiges machen, aber das funktioniert nun nach eigenen Gesetzen, denn die andere Auffassung wäre, die ich jetzt von dem Soziologen Niklas Luhmann habe, den ich hier auch schon mal ausführlich dargestellt habe, deshalb hier auch nur in kurzen Federstrichen, der hat ein Buch geschrieben über die Frage, wie stellt sich die moderne Gesellschaft auf diese ökologischen Gefährdungen ein? Und sie tut es nicht dadurch, dass sie die Menschen anders bildet und hofft, dann ändert sich auch die Welt, sondern das Wirtschaftssystem reagiert auf Umweltprobleme immer dann, wenn damit Geld verdient werden kann, beziehungsweise Geld eingespart werden kann, wenn man CO2 in Zertifikate verwandelt, also künstlich verknappt, sodass die zukaufen müssen, wenn sie Dreckschleudern haben, oder Geld verdienen, wenn sie CO2 einsparen. Ja? Und die Politik reagiert auf dieses Problem, wenn damit die Wahlchancen steigen. Und nicht, ob einzelne Politiker engagiert sind, wie sie wollen. Dass sie da engagiert sein müssen, ist klar. Aber die Erfolgsbedingungen für das Engagement liegen nicht in der Hand des einzelnen Menschen. Ja? Und die Wissenschaft untersucht solche Problemlagen nur, wenn Publikationen möglich sind, Forschungsmittel generiert werden können, wenn damit akademische Grade verbunden sind. So aus Lust und Laune befasst sich doch kein Wissenschaftler mit irgendeinem Problem. Ja, Ausnahmen gibt es da, keine Frage. Und die Massenmedien, was machen die? Die drucken diejenigen Geschichten über den Klimawandel, die dazu beitragen, die Auflagen zu erhöhen. Wenn das nicht mehr funktioniert, wenn die Geschichte des Klimawandels nicht immer wieder neu und anders erzählt werden kann, erscheint das Thema nicht mehr in den Massenmedien. Es sei denn als Skandalisierung, als Katastrophik, das ist ja noch die stärkste Kodierung des Massenmediums, wenn dann plötzlich Hamburg unter Wasser steht oder irgendetwas dergleichen. Ja, und schließlich die Bildung, wie reagiert die jetzt drauf, auf dieses Problem? Ja? Alternative Nummer eins, wir machen Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie lernen alles, was man braucht und man hofft, sie machen es dann schon richtig. Oder in diesem systemtheoretischen Sinn würde ich sagen, sie befassen sich mit dem Problem, das schafft man auch, wenn man sagt, man macht das scheinrelevant. Das heißt, wir erfinden hier Prüfungen an den Hochschulen, die sie bestehen müssen, Prüfungen über nachhaltige Entwicklung, und dann müssen Sie es machen, unabhängig von Ihrer Motivationslage. Ja? Schauen Sie, ich habe Ihnen da einen Text mitgebracht. Da steht drauf, Manifest globales Wirtschaftsethos. Konsequenzen für die Weltwirtschaft, vorgelegt im UN-Hauptquartier am Oktober 2009 von Professor Dr. Josef Wieland. Das ist ein Kollege von hier. Könnte ich jetzt sagen, interessanter Text, schauen Sie sich den mal an, können Sie mitnehmen. Vielleicht nehmen es 3 oder 5 mit. Ja? Stellen Sie sich vor, ich würde sagen, ist prüfungsrelevant. Merken Sie, wie das einrastet. Ja? Und so organisiert ja diese Hochschule den Umstand, dass Wissen, das sie für wichtig hält, irgendwie in ihre Köpfe kommt, dass sie sich mit dem befassen. Es gibt einige Wahl- und freiwillige Bereiche wie diese Veranstaltung hier. Ja, aber das meiste würde ich doch sagen, wie groß ist der Anteil dessen, wo Sie Prüfung machen müssen und deshalb alles, was der Professor hinlegt, mitnehmen müssen. 80%? Kommt das hin? Eher mehr, eher weniger? Eher mehr. Eher 90%. Drüber. Also, so viel mal zur Bildung. Ja, also, aber gut, vielleicht ist ja hier Kant leitend und wie bringe ich zur Freiheit mit dem Zwang nicht so? Eher nicht, ja? Zwischenfrage?
Ja, eine Aussage im Kommentar von mir, der sagt, man braucht uns erst dieses durchlaufen, um das später zu machen, was ich will.
Ja, also wäre ein Problem. Also vereinzelt, das ist gewissermaßen einfach ein Training. Die Fachhochschüler haben sowas wie einen geheimen Lehrplan. Was auch immer sie inhaltlich lernen, wenn sie mal fragen, wie viel sie davon brauchen, Kommilitonen, die schon da sind, das sind auch nicht so Riesenzahlen. Aber sie lernen hierbei eins. Sie müssen Sachen machen, die ihnen nicht passen. Und jemand, der sie einstellt, sieht, sie haben an einer Fachhochschule studiert. Und das heißt, sie sind jemand, der Dinge machen kann, die ihm nicht passen. Sie sind jemand, der Durststrecken durchhält. Sie sind jemand, der auf den Punkt, wenn die Prüfungszeit kommt, abliefern kann und aufhört zu denken und Prüfung schreibt dann. Ja? Und nicht immer weitermacht. Ja? Das heißt, deshalb ist auch das Abschließen so wichtig. Das, was Sie da lernen, das ist viel strittiger. Aber dass Sie diese Disziplin aufbringen, in 4 Jahren 45 Prüfungen zu überstehen, ja? das stellt Sie in einer Weise, macht Sie stressresistent und Sie lernen es, komplexe Stoffe so zu reduzieren, auf den Punkt zu bringen. Alles das, diese Fähigkeit, die sind extrem gefragt. Ja? Und das ist die Antwort auf den Kommilitonen. Warum muss ich das erst machen, bevor ich das machen kann, was ich gern will. Eine andere Form, das zeige ich Ihnen nachher, wäre Bildung an der Hochschule der Selbstorganisation zu überlassen. Professoren bieten Dinge an, können Sie auf Listen sehen. Zu bestimmten Zeiten, Sie gehen hin oder nicht. Die Professoren kämen in einen Wettbewerb. Ungeheure Vorstellung. Ja. Ungeheure Vorstellung. Ja. Und auch die Auswahlkriterien, dann fängt man an, Entertainer zu machen oder leichte Prüfungen oder was, wie man sie kriegt und so weiter. Ganz schwierige Sache. Ja? Aber wir haben da ein paar Ideen entwickelt. Also, kurzum, wir haben jetzt hier eine Parallelität. Und jetzt hier den auf. Meine Güte. Eine Stunde. Nee, wann habe ich angefangen? Drei Viertel. Okay, ich versuche die Kurve zu gehen. Jetzt sehe ich die Parallelität und ja, das letzte Blatt. Schauen Sie, die nachhaltige Entwicklung, die man für die Gesellschaft, für die ganze Menschheit in der Rio Agenda 21 festgelegt hat, dass die bedroht ist und dass man was dagegen machen will und dass man sich einig ist, was dafür zu machen. Man ist nur nicht einig, wer wann was macht und wie viel er dann Entschädigung dafür kriegt, weil er es nicht alles bezahlen kann. Große Streitigkeiten, jetzt ist Kopenhagen und der Weißen gefloppt. Wir haben nachhaltige Entwicklung als Ziel der gesellschaftlichen Entwicklung und wir haben nachhaltige Entwicklung als individuelles Ziel. Das ist plötzlich wieder einander. Ich würde behaupten, jeder von Ihnen hat selber das Ziel, dass er sich selber entwickelt. Also Hauptsache nicht stehen bleiben und sagen, mir reicht es jetzt, das Wissen, und jetzt bleibe ich einfach sitzen, sondern sich auch selber entwickeln. Und das, wie Sie das jetzt machen, und so wie die Gesellschaft in dieser zweiten Variante von Luhmann jetzt, diese Gesellschaft stellt sich auf diese Umweltgefährdungen ein und jedes System autonom für sich. Es gibt keinen mehr, der das noch steuert. Wer das glaubt, ja, würde jetzt nach der Theorie ein völlig unangemessenes Bild der modernen Gesellschaft haben. Politik hat den Anspruch, das zu steuern. Aber wenn die sagt, so machen wir es, heißt es noch lange nicht, dass die Wissenschaft deshalb das so macht und auch nicht die Wirtschaft. Die zieht dann aus, wenn es ihr zu viele Auflagen gibt und so weiter. Das Kapital wandert ab. Also jedes Subsystem organisiert selber seine eigene Reaktion auf das Umweltproblem und zwar immer so, dass es daran selber profitiert. Politiker, die sich darum kümmern, die werden gewählt. Unternehmen, die sich jetzt für CO2-arme Technologien entscheiden und die entwickeln, werden am Markt belohnt. Und solange das so ist, läuft es auch. Ja, und genauso wie jeder Einzelne von Ihnen möchte sich selber entwickeln, und das tut jetzt nicht eine Hochschule oder ein Professor, sondern auch Sie selber. Sie selber sind das, der den Prozess der eigenen Entwicklung steuert. Sie entscheiden, was Eingang in Ihre Köpfe findet, ja, und was, oder was gleich wieder rausgeht für eine Prüfung oder das, was Sie sich merken und sagen, das ist mir wichtig, damit kann ich was anfangen. Und diese Selbstorganisation der Gesellschaft und die Selbstorganisation der Bildung, dafür hätten wir ein Bildungskonzept entwickelt in einer Online-Akademie, für die jetzt jedenfalls in der Zeit des Vortrags kein Raum mehr bleibt. Und bevor Sie hier auf den Stühlen festwachsen, höre ich lieber auf, sodass wir noch ein bisschen diskutieren können. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Michael Wörz, für einen Ritt von der Antike bis zu unserer Gegenwart und das alles ohne Durststrecke. Die kommt dann. Ja, haben Sie Fragen an unseren Referenten? Möchten Sie was einwenden, was anmerken, was kritisieren? Ja, bitte. Dass eine Ausbildung stattfindet für nachhaltige Entwicklung, genau, und keine Bildung. Das
Thema Ausbildung und Bildung nachhaltige Entwicklung unterscheiden.
Zu unterscheiden, ja, aber nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Das heißt, wenn man zum Beispiel erkennt, in einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass das Klimaproblem ein CO2-Problem ist, ja, dann hat man das Problem erfasst, kann es aber noch nicht lösen. Wenn Sie dazu jetzt noch Fächer studieren, wie Sie im Maschinenbau oder in der Energietechnik Motoren oder sonstige Dinge CO2-ärmer herstellen können, ne, von der Wiege bis zur Bahre, das wäre ein Teil der Ausbildung. Ne, da muss man richtig wieder in die naturwissenschaftlichen Regeln und betriebswirtschaftlichen lernen. Während ein Verständnis für das Gesamtproblem hat nicht diesen instrumentellen Charakter. Ja? Das kann man dann nicht verwenden für irgendetwas. Also das würde ich nach wie vor trennen. Der Punkt wäre nur, dass ich das gerne den Studenten selber überlassen würde und gewissermaßen alle diese thematischen Dinge anböte und sie diese Dinge nach ihren eigenen Begabungen, jetzt wäre Aristoteles, wo sie merken, das wäre was für mich, da hänge ich mich rein und das würde ich selber dann vertiefen. Also das gewissermaßen nicht von Professoren oder Fakultäten vorgeschneiderte Curricula, sondern, so wie habe ich es an der Universität Philosophie kennen, selbst komponierte, den eigenen Begabungen und Interessen folgende Fragestellungen. Da hat man eine ganz andere Energie, sich da reinzuhängen, eine ganz andere Art von Kreativität und eine ganz andere Art von Identifikation, mit der man dann auch Durststrecken überstehen kann.
Das war unser Studium so.
Ja.
Also die Frage ist nur, das ist, nehmen wir mal die Klage der Professoren auf, ich spiele jetzt mal ein bisschen Teufelchen. Ja. Ich behaupte jetzt, sind die doch gar nicht dazu in der Lage.
Ja, Herr Kollege, was haben Sie für ein Bild von Ihren Kommilitonen?
Ja, ein sehr realistisches im Unterschied zu Ihnen, Herr Wörth.
Das würde ich jetzt auf den Versuch ankommen lassen. Ja, das müsste,
bin ich dabei.
Das sind keine generellen Aussagen, sondern es gibt Studierende, die lehnen sich gern an Vorgegebenes an, lassen sich an der Hand nehmen, das ist auch okay. Und die anderen sagen, ich möchte jetzt mal selber gehen, auch wenn ich gelegentlich auf die Nase falle. Ich würde die einfach unterscheiden und für beide was anbieten. Und dann sieht man ja, wer sich durchsetzt.
Ich bin ja dabei. Ich würde es gern so handhaben, ja. Ich glaube, es wird neben all den Aspekten sogar mehr Freude machen, etwas Selbstbestimmteres anzugehen. Aber gut, Diskussionsbeiträge, Fragen von Ihrer Seite. Ja, bitte, da hinten haben wir eine Frage.
Dieses Beispiel mit der DDR, das habe ich nicht ganz verstanden. Das war ja eigentlich kein Argument dagegen, dass man Leute zu etwas ausbilden kann und überzeugen kann, wenn man sagt, die DDR wurde von denjenigen verlassen. Weil die DDR war ja erstens mal nicht nur, dass man die Leute zu etwas bestimmten Dingen ausbilden wollte, sondern da gab es noch viele andere Gründe, warum die Menschen geflohen sind. Und gleichzeitig war es ja auch Zwang. Also die hatten ja nicht, es wurde ja nicht mit Argumenten überzeugt, ja, sondern es war Zwang. Und unter Zwang, da wollen die meisten Menschen nicht mitmachen.
Ja.
Nur kurz noch, wenn man in die BRD schaut, da hat man ja auch ein bisschen Zwang, aber auch viel Wahl gelassen. Und da hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert, die Menschen zu Demokraten zu machen.
Also zunächst war das ein extrem verkürztes Beispiel. Aber das Hauptargument ist, man kann in der Geschichte zeigen, dass die Vorstellung, dass sich eine Gesellschaft ändert oder verbessert, allein aufgrund einer anderen Erziehung, dieses Argument kann man erschüttern. Im Falle der DDR, sagen Sie, war ja das der Zwang, der die Menschen zur Flucht in Richtung Freiheit trieb. Aber auch das war Gegenstand der Erziehung, nämlich der Freiheitsbegriff. Der Sozialismus ist ein anderer als der von Immanuel Kant, Selbstbestimmung nämlich, der lautet so, Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Und die Partei gibt vor, was notwendig ist, es muss gearbeitet werden, dies und das. Und wer das kapiert und einsieht, der ist frei. Und diesen Freiheitsbegriff hat man gehofft, durch Erziehung in die Köpfe hineinzutrommeln. Und das ist nicht gelungen. Ja? Also anderer Begriff von Freiheit. Wir hätten als Zwang interpretiert, klar.
Ja.
Wir sind mitten in der Diskussion. Wollen Sie was sagen? Hat gewirkt.
Ach, da hinten war da was. Ah, da, ich suchte gerade, wer mich anspricht. Nun gut.
Ja,
wie spät haben wir es denn?
Na, Viertelstunde.
Naja, also so leicht lassen wir uns doch jetzt nicht unter Zwang setzen, hier die heiligen Hallen zu verlassen. Ja, Sie sind noch nicht so ganz zufrieden, oder? Schaffen wir das noch? Sollen wir es noch versuchen, oder?
Ja, das ist eine Frage. Die Idee, dass sozusagen die Systeme sich selber beinhaltet die auch, dass das gelingt, nicht unbedingt, oder? Also es läuft halt einfach und wenn die Systeme ja. nicht schaffen, dann crashen.
Also die Frage ist, schaffen das die Systeme, wenn man das jetzt denen überlässt? Die Behauptung ist ja in der Systemtheorie, die Wirtschaft regelt wirtschaftliche Problemlagen intern und die sie mit der Umwelt hat, regelt die Wirtschaft. Ja, und die Politik regelt andere Probleme und so weiter. Und da gibt es komplizierte Wechselwirkungen. Aber jedenfalls nicht mehr einzelne Menschen. Ja, erstmal. Und jetzt ist die Frage, schaffen die das? Also zunächst mal kann man ja jetzt feststellen, dass die Wirtschaft auf das Problem der nachhaltigen Entwicklung und Klimawandel stückweise einsteigt. Und wenn Sie immer gucken, warum machen die das? In den Sonntagsreden heißt es natürlich, wir haben Verantwortung erkannt und stellen uns da jetzt dar. Das ist ganz klar. Aber sie machen auch Profite daran. Damit, da wäre ja auch nichts einzuwenden. Denn wenn ein Frosch im Wasser keine saubere Wasser hat und ein Unternehmen Geld damit verdient, einen Bach zu reinigen, ist es dem Frosch ziemlich egal, ob er aus moralischen Gründen oder aus ökonomischen Gründen wieder frisches Wasser hat. Also zunächst mal sieht man, dass das wirkt. Und das heißt, die Bildung wäre jetzt, die ich in diesem Schema anbieten würde, wäre, wenn Sie in der Sprache der Moral ein virulentes Umweltproblem entdecken, das in der Gesellschaft nicht bearbeitet wird, dann ist die Lösung nicht moralisch laut zu schreien. Also vielleicht eine Zeit lang, dass man alarmiert wird und sagt, das Problem gibt es. Aber jetzt wäre die Bildung für nachhaltige Entwicklung die Fähigkeit, diese Problemlagen in die Sprache der Preise, in die Sprache der Wirtschaft zu übersetzen oder in die Sprache der Politik oder in die Sprache der Massenmedien oder in die Sprache der Wissenschaft. Also gewissermaßen diese Transformationskunst. Denn wenn Sie das schaffen, wenn Sie jetzt ein junger Mann in einem Unternehmen sind und sagen, die machen ja eigentlich immer noch unglaublich viel Dreck und vergeuden Energie, wenn Sie jetzt sagen, das ist was ganz Schlimmes, ihr seid ja völlig nicht auf der Höhe der Zeit, dann kriegen Sie ziemlich einen Ärger in der Firma. Wenn Sie aber sagen, ich hätte eine Idee, wie man 200.000 Euro sparen könnte, nämlich wenn wir dies, dies und dies machen, ja, und ich sorge dafür, dass man das dann auch messen kann und hinterher den Erfolg sieht. Ja, wenn Sie sowas sagen können, dann brauchen Sie nicht extra eine moralische Überzeugung, schon gar nicht bei dem Chef, der sagt, okay, sondern das macht sogar der hartgesottenste Unternehmer, der sieht, wow, da kriege ich einen neuen Markt oder ein sicheres Standbein. Denn Sie können ja sagen, diese Probleme werden ja im Prinzip nicht weniger, sondern eher mehr. Das kann man ziemlich sicher sagen. Und Unternehmen, die diese Probleme bearbeiten, haben dann ihre Existenz an diesen Problemen. Ja? Und können dann weitermachen. Wenn die das erkannt haben, das ist eine ganz andere Art von Argumentation, wie Sie jetzt als sozusagen moralisch hochgerüsteter, gebildeter Habermas-Schüler zu dem Chef gehen und mit dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments hoffen, einen Unternehmer zu überzeugen, dass das vernünftig ist, etwas für den Klimawandel zu tun, dann wird er Sie mit großen, ratlosen Augen anschauen. Ja, wenn Sie ihm aber sagen, wir können hier 200.000 Euro im Jahr verdienen und wir können hier unser Image verbessern, wir können hier einen Markt hinzugewinnen und wir haben hier mit einer Wachstumsbranche zu tun, weil das Problem größer wird, dann wird er sagen, wunderbar, wo haben Sie denn das gelernt? Dann sagen Sie selber. An der Hochschule, da kann man ja auch was selber machen. Ja? Also ich wäre da optimistisch, aber es ist ganz klar, weil man es nicht steuern kann. Kann es auch wieder rückläufig sein. Und vor allen Dingen, der gesamte Prozess ist eine Evolution. Das heißt, auch ein Unternehmen, das plötzlich auf so eine Marke setzt, wie Greening Packets, also in Logistik zum Beispiel, ist eine Variante, die jetzt Erfolg hat, wenn sie sich in der Evolution durchsetzt. Das heißt, die Rahmenbedingungen werden sich ändern aufgrund dieser Problemlagen. Und jetzt ist es gewissermaßen eine Art Mutante, die plötzlich mehr Erfolg hat als eine alte. Und jetzt sterben die Alten aus, die alten Unternehmen und die Neuen.
Du zeigst auf mich und sprichst vom Aussterben.
Du stehst für mich als Unternehmer hier. Ja? Also, aber der Punkt ist, wir sind in der Evolution und auch noch zu glauben, auch das ist naiv. Wenn alles Evolution ist, was soll denn da gesteuert werden? Was wir steuern können, sind unsere Mutanten zu produzieren. Ich produziere eine Online-Hochschule, ne, bei der man in dieser Weise selbst organisiert lernen kann. Ist noch ein kleines Teilchen, hat 600 Studenten, mehr nicht. Ne? Wenn aber jetzt zum Beispiel die Schweinegrippe ausgebrochen wäre und sie hätten alle nicht mehr an die Hochschule können, in die Online-Akademie, ist ansteckungsfrei. Jetzt wird es plötzlich ein Evolutionsvorteil, mit dem ich jetzt nicht gerechnet hätte, aber der hätte ich eiskalt eingefahren, den Erfolg. Ja? Also, das heißt, wir können viel tun, mit Vorschlägen ausarbeiten, aber wir haben den Erfolg des Vorschlags, egal wo wir sind, nicht in der Hand. Der hängt von Rahmenbedingungen ab, die keiner mehr gänzlich steuern kann. Und deshalb setze ich eher auf diese Transformation, den eigenen Vorschlag anschlussfähig für die anderen darzustellen, damit die zubeißen können und sagen, wow, gute Idee.
Ich würde da gerne mal noch ein anderes Argument aufbringen und mal sehen, wie du dich aus der Affäre ziehst. Welches Argument könnten beispielsweise Finanzspekulanten haben, ja, nicht gegen Staaten wie Griechenland zu spekulieren, vor dem Hintergrund? Denen kann doch Nachhaltigkeit völlig egal sein. Der kurzfristige Nutzen ist doch das einzige Ziel in diesem System. Ja. Und wenn du sagst, autonom sind diese Teilsysteme und steuern sich bestenfalls selbst zum Besseren, zum Nachhaltigeren. Wo ist dann die Aufgabe, frage ich jetzt mich als Politologe, wo ist die Aufgabe der Politik, der Demokratie? So. Sollen wir jetzt die Parlamente schließen? Haben die überhaupt keine Steuerungsfunktion mehr, wenn alles sich selber reguliert? Bestenfalls.
Langsam. Auf jeden Fall bei den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen für diese Investmentgeschichten hat ein Einzelner, der dort an der Stelle sitzt und entscheiden muss, keine Chance. Da gibt es auch nicht Argumente, die groß ausgetauscht werden, sollen wir das tun oder nicht, sondern da gibt es höchstens die Frage, sollen wir unseren Rechner, mit dem wir buchen, von Frankfurt nach Lissabon verlegen, weil er dort eine Zehntelsekunde schneller mit seiner Bestellung in New York ist als von Frankfurt aus. Das. Ja? Aber jetzt wäre die Frage, wer ist in der Lage, eine Alternative in den Rahmenbedingungen zu setzen? Und da haben wir das System der Politik. Das ist dazu ein Spezialproblem zu lösen, nämlich kollektiv bindende Entscheidungen zu treffen. Und zwar nicht nur für Deutschland, und das ist das Problem, sondern für die weltweiten Transaktionen. Das heißt, die Politiker müssten, was sie zunächst mal denkbar ist, können auf einen Konsens kommen und sagen, wir machen ein internationales Recht für die Tobinsteuer ein, Transaktionskosten und so weiter. Also Maßnahmen, die das nicht mehr in diesem Umfang erlauben. Die Bedingung dafür, dass das Politiker machen, ist, dass sich damit ihre Wahlchancen erhöhen. Und tun sie das? Das wäre jetzt die Frage. Ne? Solange wir Argumente haben, macht es, es ist vernünftig, sagen die, ja, was, wenn ich da jetzt durchsetze, dann kriege ich so Schwierigkeiten, dass ich nicht mehr gewählt werde, denn die Unternehmer setzen mich unter Druck und finanzieren meine Partei nicht mehr.
Wer entscheidet über die Wahlchancen? Die Wahlchancen? Der Wähler.
Der Wähler. Ja?
Okay, also, woher weiß der Wähler, in welche Richtung er die Wahlchancen bewegen muss, um die Leute, die die Rahmenbedingungen schaffen, dazu zu bringen, sie zu verändern?
Vielen Dank für die Vorlage, wenn er Bildung für nachhaltige Entwicklung genossen hat.
Ah ja, also doch. Wunderbar, so schließt sich der Kreis. Ich glaube, es wäre sehr nachhaltig, da wir über Durststrecken geredet haben und Dinge, die sie machen müssen, vielleicht jetzt etwas zu tun, was wir nicht machen müssen, aber wollen. Einen guten Durst. Nächste Woche geht's weiter. Schönen Abend. Herzlichen Dank.
Danke.